SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Dagmar Freudenreich. Die deutsche Wirtschaft wächst endlich wieder. Hurra, raus aus der Rezession. Es ist allerdings noch ein zartes Wachstum. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat das Bruttoinlandsprodukt verglichen mit dem Vorquartal um 0,2% zugelegt. In den drei Monaten des vergangenen Jahres war es noch um ein 0,5% geschrumpft. Und warum geht es jetzt wieder ein bisschen aufwärts? Das sagt uns Alexander Schmidt.
Den Statistikern zufolge wurde das leichte Wachstum zu Jahresbeginn von höheren Ausgaben am Bau und mehr Exporten getragen. Der private Konsum sei dagegen zurückgegangen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3% wachsen wird.
Wie aber bekommen wir die Wirtschaftswende hin? Wirtschaftsminister Habeck plädiert für, so wörtlich, eine wuchtige Entlastung der Wirtschaft, etwa indem Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen. Und sonst? Gerade haben wir gehört, am privaten Konsum liegt es nicht, dass die deutsche Wirtschaft leicht wächst. Dafür müssten wir womöglich mehr Geld zum Ausgeben haben. Die Rufe nach einem höheren Mindestlohn werden jedenfalls mehr und lauter. Seit Anfang des Jahres liegt der Mindestlohn bei 12,41 Euro und nächstes Jahr soll er auf 12,82 Euro steigern. Das ist aber zu wenig, sagen jetzt die Grünen im Bundestag und der Deutsche Gewerkschaftsbund. Sie berufen sich dabei auf eine neue EU-Richtlinie. Die soll im November gelten und besagt, dass sich der Mindestlohn an 60% des mittleren Einkommens orientieren soll. Das wären derzeit 14 Euro, hat die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds Jasmin Fahimi im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt.
Insofern ist die mickrige Erhöhung, die die Arbeitgeber gegen unseren Willen durchgesetzt haben, eben deutlich unter dem, was eigentlich die Menschen verdient haben, was sie leisten. Und es führt im Übrigen auch dazu, dass wir jetzt wieder mehr Aufstocker haben.
Die Grünen im Bundestag fordern bereits für nächstes Jahr 15 Euro pro Stunde. SPD und Linke setzen sich ebenfalls für einen höheren Mindestlohn ein. Auf dem Arbeitsmarkt ist das leichte Wirtschaftswachstum noch nicht zu spüren. Das zeigt der Blick auf die frischen Zahlen, die am Vormittag die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht hat. Im April waren 2,75 Millionen Menschen arbeitslos. 20.000 weniger als im März. Üblich wäre aber um diese Jahreszeit das Doppelte. BA-Vorstand Daniel Terzenbach ordnet das so ein.
Dem Arbeitsmarkt fehlt nach wie vor der konjunkturelle Rückenwind. Die Nachfrage der Unternehmen nach neuen Arbeitskräften nimmt weiter ab. Obwohl die deutsche Wirtschaft seit 2 Jahren nicht in Tritt kommt, ist die Situation am Arbeitsmarkt weiterhin robust.
Was laut Terzenbach auch daran liegt, dass die Zahl der Beschäftigten immer noch leicht zunimmt. In Rheinland-Pfalz liegt die Arbeitslosenquote jetzt bei 5,2%. In Baden-Württemberg bleibt sie bei 4,2%. Die gute Nachricht: Bewerber mit abgeschlossener Berufsausbildung haben weiter sehr gute Chancen, einen Job zu finden. Nach der Demo in Hamburg mit extremistischen Parolen wie Kalifat ist die Lösung, geht die Diskussion über den Umgang mit Islamisten in Deutschland weiter. Bundesinnenministerin Faeser setzt auf mehr Abschiebungen. Bekannte Köpfe der Szene haben allerdings die deutsche Staatsbürgerschaft. Aus der Politik und auch von Islamismusforscherinnen und Forschern kommt Kritik, dass der Verein Muslim Interaktiv, der die Kundgebung in Hamburg organisiert hat, nicht schon längst verboten wurde. Auch die Direktorin am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam der Goethe-Universität, Susanne Schröter, fordert ein Verbot. In SWR aktuell hat sie gewarnt, dass diese Organisationen vor allem auf junge Muslime großen Einfluss haben.
Sie sind sehr aktiv im Internet und dass sie jetzt auch offline, also in der Realität, so verstärkt auftreten, zeigt, dass sie sich sehr stark fühlen. Welchen Einfluss sie tatsächlich haben, das kann man dann in Umfragen immer wieder sehen, wie jetzt vor kurzem gerade in Niedersachsen die Umfrage bei Schülern, die als Ergebnis gebracht hat, dass der überwiegende Teil der muslimischen Schüler den Koran für wichtiger hält als deutsche Gesetze, die der Meinung sind, dass nur der Islam die Probleme der Gegenwart lösen kann und die auch zu einem nicht geringen Prozentsatz Gewalt im Namen des Islam befürworten. Das muss uns wirklich beunruhigen.
Im Nahostkonflikt wächst der Druck auf die Hamas. Israel hat Vorschläge für eine Waffenruhe vorgelegt und wartet jetzt auf eine Antwort. Vertreter der Hamas sind inzwischen aus Kairo abgereist, um das Angebot zu prüfen. Julio Segador sagt uns Einzelheiten darüber.
Dieses beinhaltet Medienangaben zufolge eine Feuerpause von 40 Tagen. Im Gegenzug sollen etwa 30 bis 40 Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Im Gespräch ist auch, dass, wie schon bei der ersten Waffenruhe im November, palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Es liege jetzt allein in den Händen der Hamas-Führer in Gaza, dass die Geiseln endlich freikommen, sagte Bundesaußenministerin Baerbock im Deutschlandfunk.
Die großen Industrienationen, die G7, steigen aus der Kohle aus. Bis 2035 soll Schluss sein. Schon gestern ist die Einigung in Turin bekannt geworden. Einer der Beteiligten, der Brite Andrew Bowie, hat sie historisch genannt. Der italienische Energieminister sprach heute deutlich nüchterner von einer technischen Einigung. Verena Schelter.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Kohlestromanteil im vergangenen Jahr noch bei 26%. Damit war er der zweitwichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in der Bundesrepublik. Der nun gefasste Beschluss ist ein Kompromiss zwischen jenen Staaten, die Kohle noch in größerem Umfang zur Energiegewinnung nutzen, und jenen, die kaum noch darauf angewiesen sind. Die führenden Industrienationen, die sich informell regelmäßig in der Gruppe der Sieben treffen, wollen den Beschluss heute in einer offiziellen Abschlusserklärung festhalten.
Bei dem Treffen in Turin soll es dabei auch noch um mögliche Alternativen zur Kohle gehen, etwa Biokraftstoffe, aber auch um Kernenergie. Da werden wohl noch einige Diskussionen zu erwarten sein. Vermutlich läuft die Heizung bei Ihnen zu Hause heute auch nicht mehr, aber ganz offiziell endet heute auch die Heizperiode. So richtig doll aufdrehen mussten wir sie in diesem Winter ja nicht so oft, weil der Winter vergleichsweise mild war. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Etwa die Hälfte aller deutschen Haushalte heizt mit Gas. Und in der vergangenen Heizperiode waren sie laut Daten der Bundesnetzagentur weniger sparsam als im vergangenen Winter. Allerdings vergleicht man die Verbrauchsdaten bis März mit dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021, dann ergibt sich immer noch eine Gasersparnis von 16,5%. Dabei hat auch das Wetter geholfen. Denn der vergangene Winter war laut dem Deutschen Wetterdienst der drittwärmste seit dem Jahr 1881.
Fokus Südwest.
Die Welt von oben sehen, vom höchsten Kirchturm der Welt in Ulm. Das ist jetzt wieder möglich. Am Nachmittag zur offiziellen Wiedereröffnung dürfen erstmal 15 Läufer die engen Turmwendeltreppen hochjoggen als Trainingseinheit für den Einstein-Marathon im September. Ab morgen ist dann der Münsterturm in Ulm, also der Weg zur Plattform in 102 Meter Höhe, für alle geöffnet. Peter Schmidt.
Notwendige Brandschutzmaßnahmen und ein neues Sicherheitskonzept haben die Wiedereröffnung verzögert. Künftig müssen zwei Turmwächter statt nur einem für Ordnung und Sicherheit auf dem Münsterturm sorgen. Ganz hinauf in den Turm können die Münsterbesucher aber noch nicht. Die Sanierungsarbeiten der Treppenaufgänge bis auf 146 Metern Höhe dauern noch an.
In Rheinland-Pfalz wird die Debatte um den Wolf neu befeuert. Ein Tier hat in Harschbach im Kreis Neuwied einen Esel angegriffen. Der Wolf war wohl neu in der Gegend. Andrea Kaltheier.
Zunächst war es nur eine Vermutung, jetzt hat sie sich bestätigt. Ein Wolf hat auf einer Weide einen Esel gebissen und ihm eine Fleischwunde zugefügt. Das sei das Ergebnis einer DNA-Analyse von Abstrichen, die am Esel genommen worden waren, das teilte das Koordinationszentrum Luchs und Wolf mit. Demnach wurde der Esel aber nicht von einem Wolf aus dem sogenannten Hachenburger Rudel verletzt. Bei der Analyse im Senckenberg-Institut habe sich herausgestellt, dass es ein Wolf aus einem Rudel in Sachsen-Anhalt war. Der Halter des Esels in Harschbach soll für die Behandlung des verletzten Tieres und Schutzmaßnahmen eine Ausgleichszahlung bekommen.
Und sonst so?
Wir sollten uns unsere Bartfliesen genauer ansehen. Es könnte sich lohnen. Das zeigt die Entdeckung, die ein Zahnarzt im frisch renovierten Bad seiner Eltern gemacht hat. Er hat sich die Bodenfliesen aus Travertin genauer angeschaut. Das ist ein gelblicher oder brauner Kalkstein, der in Europa nicht nur in Bädern viel verwendet wird. Und was hat der Zahnarzt da mit geübtem Blick gesehen? Einen menschlichen Zahnabdruck im Stein. Die erste Schnellanalyse ergab, es ist ein versteinerter Kieferknochen mit Zähnen und er stammt wohl von einer früheren Menschenart, die im Westen der Türkei siedelte. Da kommt die Travertinfliese nämlich her. Dass Fossilien in den Kalkstein gefunden werden, ist übrigens gar nicht so selten. Meistens sind das aber Versteinerungen von Pflanzen oder Tieren. Die Bartfliese mit dem Frühmenschengebiss, die soll jetzt ausgebaut werden zur weiteren Untersuchung. Was die Eltern des Zahnarztes dazu sagen, dass Wissenschaftler in ihrem Badezimmer forschen, ist nicht bekannt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.